Ja, liebe Geschwister und Freunde, am Tag vor Heiligabend habe ich die Aufgabe, über einen Text zu sprechen, der scheinbar so gar nicht mit der Geburt des Herrn Jesus so zu tun hat. Wir gehen ja durch das Lukas-Evangelium und ihr, die ihr vor zwei Wochen da wart, ihr wisst ja schon Bescheid. Ja, und da nehmen wir eigentlich keine Rücksicht auf das Kirchenjahr. Heute wird ja empfohlen, dass wir über die Ankunft des Herrn Jesus hier etwas predigen sollen. Aber heute wird es in einer anderen Art und Weise um die Ankunft des Herrn Jesus gehen. Wir werden einige Auswirkungen sehen, was die Ankunft des Herrn Jesus bewirkt hat. Wenn der Engel wegen der Geburt des Herrn Jesus den Hirten auf dem Feld sagt, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen, dann muss doch dies eine Auswirkung haben, oder? Wie kann Friede unter den Menschen von Gottes Wohlgefallen überhaupt da hineinkommen? Wie kann dieser Friede bei ihnen einkehren? Wie kann sich der Friede Gottes, der durch den Herrn Jesus versprochen wurde, ausbreiten? Im heutigen Bibeltext sagt der Herr an einer Stelle, und wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Gottes Reich wird durch die Ankunft des Königs ganz konkret und sein Friede wird für die Menschen tatsächlich erfahrbar. Der Friede Gottes erreicht sie. Und darum soll es heute gehen. Wir sind also circa 30 Jahre später nach der Verkündigung des Engels und im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Der Herr Jesus hat eine Begegnung mit einem Mann, der besessen war. Und da heißt es über den Herrn Jesus, ich lese den Text hier vor, und er trieb einen Dämon aus und der war stumm. Es geschah aber, nachdem der Dämon ausgefahren war, redete der Stumme und die Volksmenge verwunderte sich. Aber etliche von ihnen sprachen, durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, treibt er die Dämonen aus. Und die anderen versuchten ihn und verlangten von ihm ein Zeichen aus dem Himmel. Für diesen ersten Abschnitt, und da kommen noch drei weitere, habe ich folgende Überschrift gesetzt. Wer ist eigentlich Jesus? Das Wunder war überdeutlich. Der Besessene, der vorher nicht sprechen konnte, redete und die Menschenmenge fand das einfach wunderbar. Ja, sie wunderte sich. Und jetzt braucht man eine Erklärung. Die Kritiker waren angesichts des Wunders in Not, griffen aber dann in ihre Trickkiste und behaupteten schlicht und ergreifend, Jesus hat diese Befreiung mit dem Obersten der Dämonen durchgeführt. Jesus steckt also mit den Dämonen unter einer Decke. Sie waren sich einig, dass hier wirklich eine Dämonenaustreibung stattfand. Also das haben sie nicht in Zweifel gezogen. Aber wie kam der denn jetzt frei? Einen sagten Jesus und die Dämonen, das ist die gleiche Gruppe. Eine zweite Gruppe hier bei den Menschen, die wir dann in Vers 16 sehen, sagte zwar nicht, dass Jesus mit den Dämonen in Verbindung war, sondern sie wollten ein noch viel größeres Wunder sehen. Also ein Wunder, das ein Zeichen aus dem Himmel hervorruft, das wollten sie. Es ging also bei beiden Gruppen immer wieder um die Frage, wer ist Jesus Christus wirklich? Ist er der Messias Gottes? Ist er Gott, der Sohn? Wenn ja, dann soll er es doch bitte beweisen. Und wie wir jetzt vorgeschlagen haben, so könnte er es ja tun. Zeichen vom Himmel. Wie hätte jetzt der Herr handeln können? Natürlich hätte er ein Zeichen am Himmel geben können. Bei seiner Wiederkunft am Ende heißt es ja, ja, Matthäus 24, 29 bis 30, ich lese mal den Text. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Das, was die Leute damals erbaten, wird bei der Wiederkunft in Hülle und Fülle eintreten. Wenn der Herr wiederkommt, braucht es keinen Glauben mehr. Dann sehen alle Menschen auf der Erde den Messias Gottes, den König aller Könige und Herr aller Herren, der in großer Kraft und Herrlichkeit erscheint. Aber bei seiner ersten Ankunft als Lamm Gottes in Niedrigkeit war er verhüllt. Und er hat sich hier nicht enthüllt. Er kam als hilfloses Baby und wurde in eine Futterkrippe gelegt. Er wuchs in einer einfachen Familie auf, die in einem schändlichen Dorf eben in Nazareth wohnten. Er selbst lernte nicht bei einem Rabbi und seine Jünger waren keine Vorzeigeleute. Er hatte keinen festen Ort, wo er zu Hause war und übernachtete oft im Freien und so weiter. Also, man sah bei ihm oft nichts von großer Macht und Herrlichkeit, mit der man sich den Messias Gottes vorstellte. Die Leute wurden von dem Herrn Jesus angehalten, seinem Wort zu glauben. Die Wunder waren nur Beiwerk, so wie der Herr Jesus auch dem Gefangenen Johannes, dem Täufer, geantwortet hat. Da heißt es zum Beispiel, Johannes ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet von dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Also die Wunder waren ein Zeichen für den Messias. Aber vielen reichte diese nicht und andere deuteten sie in eine andere Richtung. Wie antwortet nun der Herr Jesus der ersten Gruppe, die also meinte, der Herr Jesus steckt mit den Dämonen unter einer Decke? Er antwortet eigentlich mit dem Begriff unmöglich. Ich lese weiter. Er aber, da er ihre Gedanken kannte, sprach zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet. Und ein Haus, das gegen sich selbst ist, fällt. Wenn aber auch der Satan mit sich selbst uneins ist, wie kann sein Reich bestehen? Ihr sagt ja, ich treibe die Dämonen durch Beelzebul aus. Wenn ich aber die Dämonen durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Wenn der Starke bewaffnet seinen Hof bewacht, so bleibt sein Besitz in Frieden. Wenn aber der, welcher stärker ist als er, über ihn kommt und ihn überwindet, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ, und verteilt seine Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also derjenige, der Gottes Reich baut, muss mit Gott sein. Und derjenige, der das böse Reich baut, muss mit diesem sein. Uneinigkeit, egal in welchem Reich, bringt diesem Reich großen Schaden. Ja, es kann verwüstet werden und zerfallen. Leider habe ich dies auch schon in Gemeinden, in christlichen Gemeinden gesehen. Neue Lehren drangen durch Christen in eine Gemeinde ein und diejenigen, die vorher noch Freunde waren, die gemeinsam dem Herrn gedient haben, diese wendeten sich auf einmal gegeneinander und dann voneinander ab. Es bildeten sich Parteiungen, man begegnet sich nicht mehr mit Liebe, sondern mit einem gewissen Abstand, mit einer Abneigung und Kühle. Die Gemeinde litt als Ganzes, verlor ihren Auftrag, beschäftigte sich nur noch mit sich selbst. Die Mitglieder gingen einer nach dem anderen, weil man es einfach nicht mehr ertragen konnte. Und die Gemeinde ging dann vor die Hunde. Gott setzte dann die Ampel auf Rot und die Gemeinde starb. War vorher in einem Verband. Und da war die zweitgrößte Gemeinde genau diesen Weg gegangen. Solche Fragen wie, was ist wirklich, also wirklich, wirklich, wirklich unsere Mitte? Bin ich noch überzeugt, dass der andere, der eine andere Meinung hat wie ich, wirklich mein Bruder ist? Suche ich noch den Kontakt zu brüderlichen und klärenden Gesprächen? Nötigenfalls vielleicht auch mit einem Mittelsmann. Solche Fragen wurden nicht mehr bedacht. Es gab nur noch Standpunkte, Grenzen. Und wenn es dann eine Herausforderung für die Gemeinde gab, war man nicht mehr bereit zur Hilfe und zur Unterstützung. Und in der Krise brach dann die ganze Ablehnung auf und die Gemeinde brach auseinander. Ja, das Reich Gottes kann in Teilen auch uneins sein, weil die Schafe des Herrn bockig wurden und dem Herrn nicht mehr vor Augen hatten. Lasst uns aufmerksam sein. Und uns nicht durch Erkenntnisse, die nicht zum Heil dienen, auseinanderbringen. Lasst uns aber am Zentrum festhalten und auch das, was Gott uns schon gemeinsam geschenkt hat, festhalten. So wie es auch im Philipperbrief heißt, da schreibt der Apostel Paulus, ich vergesse, was da hinten ist. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. und jage auf das Ziel zu dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Wir sehen, wie Paulus lebte. Einmal jagt er nicht gegen einen Bruder oder gegen eine Gemeinde, sondern auf das Ziel zu. Er blickt auf die himmlische Berufung und auf all das, was in Christus ist. Zum anderen spricht er diejenigen an, die im Glauben reifer sind. Es gibt ja unterschiedliche Leute in einer Gemeinde, also die gereift sind. Sie sollen genauso handeln wie er. Er ist das Vorbild, sie sollen hinterherkommen. Und wenn es hier noch unterschiedliche theologische Meinungen gibt, dann soll man sich nicht entfernen, sondern darauf vertrauen, dass Gott hier eingreift und hilft und überzeugt. Wir aber bleiben auf dem gemeinsamen Weg. Und das Dritte in Vers 16. Was wir durch Gottes Gnade schon gemeinsam erkannt haben, das wollen wir schätzen. Gemeinsam betrachten und danach leben. Nicht die Unterschiede werden betrachtet, sondern das gemeinsam. So, hier der Text. Eine Gruppe, die sich gegenseitig bekämpft, wird nicht überleben. So sagt der Herr und macht dadurch deutlich, dass er nicht mit dem Teufel in Verbindung sein kann. Unmöglich. Ja. Gleichzeitig macht der Herr auch deutlich, dass er der Stärkere ist, der den Bösen vertrieben hat. Es fand also bei dieser Austreibung ein Kampf statt. Und dieser Kampf hat der Herr gewonnen. Des Weiteren macht der Herr auch noch auf zwei Dinge aufmerksam. Einmal, wer sich nicht zu mir stellt, ist gegen mich. Hier wird die innere Einstellung betont. Und zum anderen, wer nicht mit mir arbeitet, sich auch praktisch wirklich einsetzt, es geht hier um die Praxis, der sammelt für das Reich Gottes auch nicht, sondern er ist eher einer, der zerstreut. Der Herr Jesus ist gekommen, um Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und genau dazu sind seine Jünger auch da. Neben dem, dass wir uns natürlich durch unsere innere Einstellung und unser Bekenntnis zu dem Herrn stellen, gilt es auch für ihn zu arbeiten und das, was er tut, durch das eigene Tun zu unterstützen. Ja. Dabei sollten wir aber nicht zu groß von uns denken. Ich habe da so ein Bild, also ein Gedanke, habe jetzt kein Bild, aber so ein Gedanke. Wie wenn der Papa sagt zu seinem dreijährigen Sohn, wir bauen jetzt noch einen Tisch, ja, hier hast du sein Hämmerchen und ich habe meinen Hammer und dann gehen die beiden los. Und dann haben sie da die ganzen Sachen und der Papa baut den Tisch und der Kleine hämmert mit. Ja. Und dann, wer hat den Tisch gebaut? Ja, der Papa mit dem Sohn. Ja. Aber das Entscheidende hat immer der Papa gemacht. Verstehen wir? Aber so auch wir. Der Herr Jesus ruft zu sich und auch wir rufen zum Herrn. Mit ihm sein, mit ihm sammeln, das sollen wir tun. Im nächsten Abschnitt sehen wir, dass der Herr Jesus von dem Reich des Bösen wirklich warnt. Niemand soll dies auf die leichte Schulter nehmen. Und auch diese Spitze wollen wir nicht irgendwie abfeilen. Ja, das ist, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Schauen wir uns das an. Wenn der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Gegenden und sucht Ruhe. Und da er sie nicht findet, spricht er: Ich will zurückkehren in mein Haus, aus dem ich weggegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er selbst. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird der letzte Zustand dieses Menschen schlimmer als der erste. Bist du befreit worden? Bist du frei von dem Bösen oder auch von Süchten geworden? Ist dein Haus ausgefegt worden und der Starke, der dich vorher knebelte, hat er es verlassen? Wenn ja, bedenke, du bist weiter ein begehrtes Ziel. Der Dämon wird dich wieder besuchen und er wird nicht allein kommen. Die Versuchung durch Drogen, Alkohol, Zigaretten oder andere Dinge, die dich mal gefangen genommen haben, die sind nicht einfach weg. Sie werden dich wieder ereilen. Das, was dich gebunden hat, ist nicht machtlos. Es ist auf jeden Fall stärker als du selbst. Was kann wohl ein Haus gegen einen Geist machen? Kann es sich irgendwie wehren? Es kann nichts machen. Was kann ein Mensch gegen einen Dämon ausrichten? Wie kann er denn Süchte und Gebundenheiten für immer besiegen? Der Herr Jesus spricht sehr deutlich diese Warnung aus, dass das Haus niemals leer bleiben darf. Wenn es leer ist, ist es 100%ig eine Beute des Bösen. Er wird zurückkommen. Die klare Anweisung heißt somit: Fülle dein Haus mit dem Stärkeren. Fülle dein Haus mit dem Herrn Jesus. Überlasse ihm die Herrschaft in deinem Lebenshaus. Übergib ihm dein Leben und er wird sein Eigentum schützen. Er, der Stärkere, wird auch mit den Dämonen, ja, mit denen, auch die noch danach kommen, mit dem einen und seinen 4 Freunden oder 7 sind es, er wird mit ihnen klarkommen. Allein schaffst du das nicht. Du bist nur ein Haus. Jesus ist der wehrhafte Kämpfer, der sein Eigentum verteidigt und bewahrt. Du hast nur die Aufgabe, dich ihm zu überlassen. Und wenn der Feind kommt, so ist auf den Herrn Jesus der Verlass. Zu ihm beten, ihn anrufen, deine eigene Schwäche nennen und die Sorge auf ihn werfen. Bei dieser Ausführung des Herrn Jesus kam auf einmal eine Frau und die platzte direkt in seine Rede. Sie muss merklich ergriffen gewesen sein. Sie war sehr dankbar, dass sie hier den Herrn Jesus gehört hat. Und sie spricht von Glückseligkeit. Das heißt, sie spricht von dem, dass man eine Person als glücklich oder von Gott sehr gesegnet bezeichnen kann. Da heißt es, es geschah aber, als er dies redete, also er war noch mitten im Reden, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Er aber sprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Wen beneidet jetzt diese Frau? Es ist die Mutter des Herrn Jesus. Sie kann sehr froh sein, dass sie den Herrn auf die Welt gebracht hat. Der Jesus ist wirklich ein Segen für die Menschen. Und der Mensch, der diesen geboren und auferzogen hat, soll sich doch freuen. Ihr Sohn ist geraten und bringt durch sein Handeln auch ihr Ehre. Wir können das gut nachempfinden. Kinder können für die Eltern Segen und Fluch sein. Kinder können durch ihr Verhalten den Eltern Ehre und Unehre bringen, Freude oder Sorge bereiten. Und diese Frau ist wirklich beeindruckt und wünscht sich vielleicht auch so einen schönen und wohlgeratenen Sohn wie der Herr Jesus. Auf jeden Fall beneidet sie die Maria. Sie preist sie glücklich oder glückselig. Was aber nicht heißt, dass sie diese anbetet oder auch im Gebet sich an sie wendet und sie als Fürsprecherin anruft. Der Ausspruch der Frau, glückselig zu sein, ist kein Gebet, sondern ein Wunsch. Ja. Dieser Gedanke führt den Herrn Jesus jedoch in eine andere Richtung. Dabei geht es nicht um diejenige, die ihn geboren hat. Er sagt ausdrücklich, viel mehr. Viel mehr ist derjenige glückselig, der Gottes Wort hört und es bewahrt. Glückselig ist Maria, indem sie Jesus geboren hat. Ja, das stimmt. Aber du kannst viel mehr glückselig sein, also glückseliger sein als Maria. Wenn du was tust? Gottes Wort hören und bewahren. Hat Maria nicht auch Gottes Wort gehört und bewahrt? Sie wurde vom Engel besucht, der ihr sagte, was Gott vorhat, und sie hat sich wirklich vorbildlich darauf eingelassen. Sie war Jungfrau und durfte den Sohn Gottes auf die Welt bringen. Bei der Geburt des Herrn in Bethlehem wurden den Hirten, die gerade auf dem Feld bei der Arbeit waren, diese Botschaft von den Engeln übermittelt. Diese gingen dann zu dem, ja, von dem Engel angegebenen Bestimmungsort. So habe ich es aufgeschrieben. Ja. Dann heißt es, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu, das Kind in der Krippe liegen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber, und jetzt kommt es, behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria bewegt die Worte der Hirten in ihrem Herzen, hat darüber nachgedacht. Sie hat ja auch Eindrückliches erlebt, etwas, was man doch nicht vergessen kann. Und doch gab es eine Zeit bei Maria, wo sie an ihrem Sohn zweifelte, wo sie Gottes Worte nicht bewahrt hat. Da heißt es einmal, im Markus-Evangelium, Und dort wird gerade berichtet von dieser Stelle, dass Menschen angezweifelt haben, dass der Herr Jesus wirklich in der Kraft Gottes das gemacht hat. Sondern sie dachten auch, er würde diese Dinge tun in der Kraft des Teufels. Da heißt es nämlich. Und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabkamen, gekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Also, haben wir schon gehört. Da rief er sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wie kann der Satan den Satan austreiben? Hier heißt es zum ersten Mal, der Herr Jesus spricht mit den Schriftgelehrten aus Jerusalem, die ja da gekommen waren, und macht ihnen deutlich, dass der Teufel nicht den Teufel austreibt. In dieser Zeit, als er mit ihnen da redet, machen sich diejenigen, die um ihn waren, das heißt seine eigene Familie, die macht sich auf den Weg, um Jesus zu ergreifen. Warum taten sie das? Weil sie dachten, er ist verrückt. Kurze Zeit später, der Herr Jesus ist jetzt in einem Haus, da wird Folgendes berichtet. Markus 3, Abvers 31 lese ich. Da kamen seine Brüder und seine Mutter und sie blieben draußen, schickten zu ihm und ließen ihm rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her, sie sprachen aber zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Jetzt Vers 33. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter oder wer sind meine Brüder? Und indem er ringsumher sie ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sehen hier die Distanzierung des Herrn Jesus von seinen eigenen Angehörigen, auch von seiner Mutter. Ich möchte jetzt nicht länger darauf eingehen, das wäre ein anderes Thema. Aber auch hier, wer das Wort Gottes hört und bewahrt, wie es hier heißt, der tut, ja, der gehört zur Familie. Der ist mehr, ja viel mehr glückselig als diejenige, die ihn geboren hat. Sehen wir das hier? Übrigens, Maria kam später wieder zu den Jüngern dazu. Sie konnte Buße tun und umkehren. Aber hier hatte sie eine echte Glaubenskrise und arbeitete mit den leiblichen, noch ungläubigen Brüdern gegen den Herrn Jesus. Die Anfangsfrage hieß, bist du glückselig? Dabei haben wir gehört, Menschen haben sich am Herrn Jesus gestoßen. Seine Taten und seine Worte brachte bei ihnen Widerspruch hervor. Es bleibt die Frage, wer ist Jesus wirklich? Auf die Behauptung, dass der Herr Jesus mit den obersten Dämonen zusammen ist, sagte der Herr, unmöglich. Warum? Weil, wenn ein Reich gegen sich selbst kämpft, nicht bestehen bleibt. Ganz sicher ist es beim Reich des Bösen, aber auch in diesem Wort haben wir gesehen die Mahnung, dass auch wir mithelfen sollen, das Reich Gottes zu bauen und auch da es mit zu erhalten. Wir dürfen uns nicht auseinandertreiben lassen. Christus und sein Wort müssen Zentrum bleiben, um den wir uns sammeln. Dabei haben wir auch die Warnung von dem Herrn Jesus gehört. Wer nicht mit ihm ist, steht automatisch gegen ihn. Wer nicht mit ihm anpackt und mitsammelt, der macht nicht einfach nichts, sondern der zerstreut. Ein klarer Ruf zum Mitdenken und zum Mithandanlegen. Ein klarer Aufruf zur Mitarbeit im Reich Gottes. Bist du angesprochen? Dann war noch die Frage nach der Glückseligkeit. Der Herr macht dabei deutlich, dass die wahre und anhaltende Glückseligkeit im Hören und Tun bzw. im Bewahren vom Wort Gottes liegt. Im Tun bewahre ich es. Im Tun geht das Wort in Fleisch und Blut über. Kannst du dich in dieser Weise als glückselig bezeichnen? Lasst uns zusammen als Leute, die dem Herrn Jesus gehören, gemeinsam unserem Herrn dienen. Amen.